Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Klasse und Kampf oder warum die Milieus sich nicht mischen, ein Gespräch mit der Autorin Luzi Fricke. Mozart vollenden, das neue CD-Projekt des Oboisten Albrecht Mayer und Lachen über die Pandemie, Corona in der Karikatur. Das sind einige unserer heutigen Themen. Aktuelle Debatten drehen sich heute oft um Race und Gender, Begriffe, die wir auf Englisch meist benutzen, weil sie auf Deutsch nicht so wirklich funktionieren. Außerdem natürlich das Thema Identitätspolitik, auch das ein großes, allumfassendes Thema. Alle diese Begriffe lassen sich nicht denken ohne den Begriff der Klasse. In den 70er Jahren wurde er viel untersucht und diskutiert, doch seitdem wurde er lange im Diskurs vernachlässigt. Das wird sich nun vielleicht ändern, denn eine Textsammlung widmet sich jetzt der Frage, welche Rolle Armut, Milieus und Diskriminierung im Leben von Menschen spielen. Die Texte erzählen von Ausgrenzung und Erfahrung mit Armut und damit verbunden auch von der Spaltung der Gesellschaft. Klasse und Kampf, eine Anthologie mit 14 Texten, unter anderem von Clemens Mayer, Sharon Dodua Otoo, Olivia Wenzel und Luzi Fricke. Sie ist Jahrgang 1974, die Hamburgerin hat 2005 den Open Mic gewonnen, 2007 ihr Debüt Durst ist schlimmer als Heimweh, seit 2010 veranstaltet Luzi Fricke Hamlit, das erste Hamburger Festival für junge Literatur und Musik. Und sie ist jetzt zugeschaltet. Frau Fricke, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
In Ihrem Text Fischfabrik beschreiben Sie Ihre Jugend, die Arbeit als 17-Jährige in einer Fischfabrik, das wenig Behütete, das Unbehauste, könnte man, glaube ich, auch sagen. Doch dann auch das Gefühl, es geschafft zu haben, zu studieren am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und schließlich wieder das Gefühl, sich dann doch nicht dazugehörig zu fühlen. Was läuft denn da irgendwie schief in unserer Gesellschaft aus Ihrer Sicht? Diese Spaltung hier, die, hier, wir. Warum wird diese Spaltung immer größer?
Na, ich glaube, das liegt daran, dass sich Milieus einfach immer weniger vermischen, dass man auch immer weniger miteinander redet. Das ist, denke ich, auch der Sinn dieser Anthologie, einfach mal Geschichten zu erzählen, die eben aus einem anderen Milieu stammen, als so das klassische intellektuelle, künstlerische Milieu eben ausmacht derzeit. Und das beginnt ja schon alles sehr früh. Also ich habe inzwischen das Gefühl, es fängt schon bei der Geburt an. Ja? Also wo kommt man zur Welt? In der Luxusklinik, in einem Wasserbecken oder im Krankenhaus um die Ecke? Dann geht es los mit dem Kindergarten. Ist es der staatliche oder ist es doch der Waldorf-Kindergarten? Schulen, also ich sehe das im Freundeskreis, dass immer mehr Leute ihre Kinder eben auch auf Privatschulen schicken. Und da geht es ja nicht nur um Bildung, sondern da entstehen, glaube ich, auch natürlich Netzwerke, Freundschaften, die dann auch so ins weitere Leben mitgetragen werden. Und es ist, wenn man so nicht aufgewachsen ist, hat man natürlich auch zum einen so diese ganzen Netzwerke schon mal gar nicht. Man hat so einen Habitus nicht, man hat auch die Bildung vielleicht nicht, für die man sich dann immer ein bisschen schämt. Und dieser soziale Aufstieg ist eben sehr mühsam und anstrengend.
Wo liegt denn da aus Ihrer Sicht das Problem, Frau Fricke, das Problem aufzusteigen, also die Grenzen zwischen den Milieus zu überwinden?
Also zum einen würde ich sagen, dass es da Dinge gibt, die einem vielleicht weniger gegeben sind, wenn man von, dumm gesagt, von weiter unten kommt. Also so ein Selbstvertrauen, was nicht so da ist. Auch Menschen, die irgendetwas in einem sehen und einen fördern. Eine Unsicherheit, was Gesten angeht, Habitus angeht. Man bewegt sich anders, man merkt irgendwie, dass man auch in einem schicken Kleid nicht die Grazie hat wie jemand anderes.
Das, was man so parkettsicher nennt.
Ganz genau. Das hat man eben nicht so dabei und das hat man natürlich auch auf eine Art nie gelernt. Besuche in Restaurants, die nahezu ein Albtraum für mich waren. Also ich war, glaube ich, 23, als zum ersten Mal eine Artischocke vor mir stand und ich überhaupt nicht wusste, was ich damit tun sollte. Ich merkte oft eine Gemeinsamkeit mit meinen ostdeutschen Freunden, lustigerweise. Also die auch sagen, wir mussten ja alles lernen. Wir mussten die Codes lernen, wir mussten lernen, wie man sich bewegt. Wir mussten Themen lernen. Natürlich kannten wir uns nicht aus mit verschiedenen Weinsorten, Weingütern, all diese Smalltalk-Themen. Man hatte immer das Gefühl, so ein bisschen am Rand zu stehen. Und ich denke, das ist auch irgendwas, was sich möglicherweise auswächst, ja, mit dem Alter. Also zumindest merke ich das bei mir, dass diese Scham nicht mehr so da ist, sondern man auch anfängt, vielleicht Also zum einen Witze drüber zu machen, aber auch zu denken, es ist okay. Man hat ja zwei Welten in sich dann und das kann ja auch ein Vorteil sein.
Sie haben mit Ihrem Roman Töchter einen Bestseller geschrieben und jetzt schreiben Sie in Fischfabrik in diesem Text: Ich halte Geld und Erfolg für einen vorübergehenden Zustand. Hat das mit dem Gefühl zu tun, das habe ich irgendwie nicht verdient? Oder anders gefragt, warum stellt sich nie das Gefühl ein, das habe ich verdient?
Ja, das ist ein bisschen komisch, warum sich das nicht einstellt. Also bei mir nicht. Aber es ist lustigerweise der Satz, den ich, glaube ich, in den letzten 2 Jahren am häufigsten gehört habe.
Das habe ich nicht verdient.
Also, wenn es, nee, dass tatsächlich Leute im Umfeld mir sagen, also wenn es jemand verdient hat, dann du. Mhm. Nur ich selber habe diesen Gedanken gar nicht so. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum das nicht so ist, warum ich nicht denke, das steht mir jetzt zu, sondern ich denke eher, ach, das ist jetzt ein Ausrutscher, ja. Obwohl es ist mein 4. Roman und ich veröffentliche ja auch schon seit über einem Jahrzehnt, aber es ist so eine Unsicherheit dabei und eben auch nicht dran zu glauben, dass das jetzt so weitergeht, ne? Sondern immer zu denken, naja, jetzt muss man das, was man hat, irgendwie zusammenhalten und das verdiente Geld sichern und vor allem jetzt im Prinzip noch härter arbeiten, um das, was man gerade erreicht hat, nicht mehr zu verlieren.
Verdienen ist ja auch ein doppelbödiger Begriff. Also einerseits natürlich Geld verdienen, aber auch verdienen im Sinne von, ja, ich habe es mir verdient, ich passe mich an, ich habe mich angepasst, ich bin auch irgendwo in gewisser Weise, ja, demütig vielleicht, auch dienend.
Also demütig bin ich auf jeden Fall. Also ich finde das ja ein sehr positives Gefühl, Demo zu haben, auch vor dem, was einem möglicherweise auch geschenkt wird im Leben. Also da sehe ich auch immer noch große Unterschiede, sage ich mal, zwischen mir so als Arbeiterkind und anderen Künstlern, die aus anderen Familien kommen. Also ich habe öfter auch mal so Residenzstipendien gehabt im Ausland und andere Künstler regen sich zum Beispiel über das Personal auf. Ja? Also die Putzfrauen und die Gärtner, die zu laut sind. Und da denke ich mal, das ist ja furchtbar, die tun mir regelrecht leid. Also sich über Personal aufregen würde mir nie im Leben einfallen.
Ich möchte noch einen anderen Gedanken erwähnen, Frau Fricke, den Sie in Ihrem Text schreiben, Fischfabrik. Ich habe den Fehler gemacht zu denken, über die eigene Herkunft ließe sich leicht schreiben. Warum ist es so schwierig?
Ich würde sagen, das hängt wirklich ganz konkret mit den Eltern zusammen. Die lesen ja mit. Die Eltern lesen ja alles, was ich schreibe. Und dank Internet lesen sie auch alles, was ich sage. Und da gibt es eine Vorsicht. Und mir ist auch aufgefallen, also bei all diesen großen Büchern, die jetzt über Herkunft erschienen sind, ne, also sei es von Eribon oder Annie Ernaux oder auch Christian Baron, sogar auch Karl-Uwe Knausgard, diese Bücher beginnen alle mit dem Tod der Eltern. Entweder der Vater oder die Mutter. Und erst dann ist man, glaube ich, auch frei und auch befreit, darüber so zu schreiben, weil man, das ist, hat nicht unbedingt was mit Scham zu tun, sondern man möchte die Eltern nicht beschädigen. Und man möchte sie vielleicht auch nicht verletzen.
Nochmal zurück zur politischen Dimension des Begriffes Klasse. Warum diese Klassenfrage jetzt wieder so aktuell ist, das hat der Herausgeber Christian Baron hier in unserem Programm Deutschlandfunk Kultur in der Lesart so gesagt.
Klasse ist ja eine Dimension, die als unsexy galt in den vergangenen Jahren. Und jetzt bricht da ganz langsam wieder etwas auf. Gerade weil wir in der Corona-Pandemie ja auch immer deutlicher merken, diejenigen, die am härtesten getroffen werden, sowohl gesundheitlich als auch ökonomisch, das sind diejenigen, die arm sind.
Christian Baron, haben Sie denn, Frau Fricke, eine Erklärung dafür, dass dieser Begriff Klasse in den vergangenen Jahren eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat in den öffentlichen Diskussionen?
Nein. Also warum er keine Rolle gespielt hat, weiß ich selber nicht. Das ist, glaube ich, auch sehr deutsch. Soweit ich weiß, ist es in Ländern Großbritannien oder Frankreich deutlich anders. Da geht man viel selbstverständlicher damit um. Und ich denke, dass das jetzt wieder ein Thema wird, weil die Zeiten einfach politischer werden. Weil man nicht mehr denkt, das ist allein mein Problem oder das ist allein mein Scheitern oder mein Versagen. Generell ist die Stimmung politischer. Also auch, dass man über Einsamkeit anders spricht. Das wird ja auch ein politisches Thema inzwischen und ein gesellschaftliches.
Klasse und Kampf, herausgegeben von Christian Baron und Maria Baranko, im Klaassen Verlag erschienen. Das Gespräch mit Christian Baron, das finden Sie auf unserer Internetseite www.deutschlandfunkkultur.de. Und noch der Hinweis auf eine Veranstaltung am kommenden Dienstag. Da gibt es in Berlin an der Volksbühne eine digitale Buchpremiere. Die Herausgeberin und der Herausgeber, die stellen das Buch Klasse und Kampf vor. Darin auch zu finden der Text von Lucy Fricke. Frau Fricke, danke schön für das Gespräch. Dankeschön.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Wolfgang Amadeus Mozart hat viele Fragmente hinterlassen und die Wissenschaftler rätseln noch heute darüber, warum er denn mit vielen Werken überhaupt nicht fertig geworden ist. Einmal hatte Mozarts Vater Leopold den Sohn ermahnt, endlich mal das Stück für den Salzburger Hof zu schreiben. Und da hat Wolfgang Keck in einem Brief geantwortet, er habe das Stück schon längst komponiert, er hatte einfach nur noch keine Zeit, es aufzuschreiben. War das eine prima Ausrede oder hatte er das Stück tatsächlich im Kopf? Nun denn, auch ein Oboenkonzert von Mozart ist nur als Fragment überliefert und das wurmt seit vielen Jahren den Oboisten Albrecht Mayer, Solo-Oboist bei den Berliner Philharmonikern, dazu ein weltweit konzertierender Solist. Als Albrecht Mayer vor Jahren mal gefragt wurde, was er denn machen würde, wenn Mozart plötzlich in Berlin für einen Tag auftauchen würde, da hat er gesagt:
Ich würde ihn versuchen, irgendwie in eine möglichst gute Stimmung zu bringen. Das heißt, ich würde ihm erstmal ein bisschen was zeigen, was ich für gut halte. Vielleicht auf ein Boot setzen, mit mir Richtung Kreuzberg auf den Kanal fahren. Und dann würde ich sagen, haben Sie nicht Lust, Maestro, gehen wir zu mir nach Hause, gehen wir in meinen Weinkeller. Ich hoffe, auf diese Art und Weise würde ich ihn schon mal ein bisschen weichkochen. Würde ich ihn aussuchen lassen, was er gerne mag. Und wenn er so richtig verwöhnt ist, dann würde ich mit meinen musikalischen Fragen kommen. Ich hätte alles vorbereitet natürlich und würde sagen, Maestro, ich wünsche mir eine Sache und ich weiß, dass Sie das können. Schreiben Sie mir ein Konzert, hier und jetzt.
Albrecht Mayer mit diesem Gedankenspiel, Mozart taucht für einen Tag in Berlin auf. Jetzt hat der Musiker das Oboenkonzert doch noch bekommen. Wie das funktioniert hat, das wird er uns erklären. Guten Abend, Herr Mayer.
Einen wunderschönen guten Abend. Hallo.
Mozart ist also nicht bei Ihnen vorbeigekommen. Sie mussten also selbst loslegen und zu Stift und Notenpapier greifen. Was haben Sie denn da konkret gemacht?
Natürlich dürfen wir nicht vergessen, es ist natürlich dieses Fragment schon in vielen Händen gewesen und durch viele Hände gelaufen. Ich denke natürlich an wichtige Leute wie Robert Levin natürlich aus Freiburg. Und N.J. Schneider natürlich hat ein sehr schönes, modernes Oboenkonzert daraus gemacht, auf meinen Wunsch hin.
Mit dem Material, das vorlag.
Mit dem Material, mit diesen berühmten 47 oder 51 Takten, was vorliegt. Aber das, was ich mir gewünscht hätte, nämlich genau das, was nur ein Wolferl Amadeus Mozart hätte machen können, nur das ist tatsächlich von einem Oboisten möglich. Natürlich, dieses Vorhaben ist extrem ambitioniert, das sehe ich genauso. Aber ich habe einen sehr, sehr guten Freund in Zürich, einen wunderbaren Oboisten und Komponisten, Gotthard Odermatt. Und mit ihm zusammen haben wir uns dieser Herausforderung gestellt.
Lassen Sie uns doch mal konkret über so einen Bauplan sprechen. So ein klassisches Solistenkonzert hat in der Regel ja zwei Themen. Eine Exposition, dann noch eine Durchführung, eine Reprise. Das Nebeneinander und das Miteinander von Solist und Orchester, das Wetteifern, das Concertare. Es gibt also, wenn man so will, ein harmonisches und ein formales Gefäß, das Sie jetzt auffüllen mussten. Verstehe ich das richtig?
Das sind die Gefäße, die zu füllen sind. Aber natürlich, was ich mit Gotthard Odermatt zusammen gemacht habe, wir haben sämtliches Material aus dieser Zeit, was relevant ist für diese Komposition. Also alle Kompositionen von Mozart, Instrumentalkompositionen, alles, was er für Oboe geschrieben hat und alles, was er selber in F-Dur geschrieben hat. Wie weit entfernt er sich in der musikalischen Topografie von F-Dur in einem F-Dur-Stück zum Beispiel, für jeden, der also weiß, was F-Dur überhaupt bedeutet.
Und F-Dur für die Oboe, das ist eine ganz charakteristische Tonart, die ganz bestimmte, ja, instrumentaltechnische Folgen hat.
Also witzigerweise ist tatsächlich F-Dur gar nicht so weit verbreitet, obwohl es auf der Barockoboe oder nennen wir es mal die klassische Oboe, jetzt sagen wir dazu in Anlehnung an diesen wunderbaren Solisten damals Giuseppe Ferlendis, wir nennen es eine Ferlendis-Oboe, und da ging F-Dur tatsächlich wohl sehr, sehr gut, weil denken Sie alle an das Oboenquartett in F-Dur, was sicherlich in dieser Zeit einzigartig geblieben ist, leider auch in dieser Virtuosität und in der Ausschöpfung der Tessitura, also des Umfangs des Instrumentes. Insofern, wir brauchen sozusagen nur auf alle Überlieferungen zu blicken, die zu studieren und zu verstehen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und dann natürlich kommt der kreative Aspekt dazu und der ist bei mir, würde ich sagen, doch relativ gut ausgebildet. Und insofern haben wir uns mal dran gemacht. Also die Ideen, die ich hatte und die Gotthard Odermatt hatte, waren viel, viel zahlreicher und viel bunter als das, was sie am Ende natürlich dann verwendet haben.
Das Allegro F-Dur für Oboe und Orchester. Wir haben es gehört, wie Albrecht Mayer vorgegangen ist, um dieses Stück dann doch noch irgendwie spielen zu können. Und jetzt wollen wir auch mal einen Eindruck, einen Klangeindruck hören aus diesem Stück. Und er wird begleitet von der Deutschen Kammerphilharmonie in Bremen. Ein Ausschnitt aus dem Allegro F-Dur für Oboe und Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Fragment vollendet, weitergeschrieben, zu Ende geschrieben von Albrecht Mayer und dem Schweizer Komponisten Gotthard Odermatt. Herr Mayer, neben diesem Stück sind auf Ihrem neuen Album noch weitere Werke von Mozart aufgenommen, Bearbeitung in diesem Fall, und zwar von Gesangsstücken auch. Welcher Gedanke hat Sie denn da umgetrieben?
Wir haben natürlich ein riesiges Repertoire als Oboisten. Wir haben also keinen Mangel an Oboen-Konzerten oder Kammermusik. Aber trotzdem gab es immer wieder in meiner langen musikalischen Reise durch die Welt, gab es immer wieder Stücke, auf die ich gestoßen bin, wie zum Beispiel diese herrliche Duettino-Arie Non temere amato bene, eben mit Mezzosopran und Klavier und Orchester. Das hatte ich damals gehört mit Cecilia Bartoli und Daniele Barenboim. Und das hat mich im Orchester sitzend und begleitend, hat mich das so wie der Blitz getroffen, dass ich gedacht habe, irgendeinmal werde ich mich trauen und werde in der Lage sein, das ist ganz wichtig, jemand zu überzeugen davon, nämlich Clemens Trautmann, den Chef der Deutschen Grammophon, dass ich das aufnehmen darf und mich zusammen mit Matthias Spindler und in diesem Fall ja vorhin Gotthard Odermatt diesen Stücken zu nähern.
Also ein instrumentales Singen ist da zu hören. Entscheidend der Atem, die Phrasierung, aber die Worte, die fehlen. Muss man die kennen?
Also es gibt tatsächlich so im Rezitativ, also wenn man ein Rezitativ singt, ist ja auch wie bei Bach, bei den Passionen, ja, dann treibt man sozusagen die Handlung voran und man braucht den Text, um das Folgende zu verstehen. Wenn man die Rezitative weglässt, bleibt bei Mozart ein rein instrumentaler Satz übrig, den man rein theoretisch auch von, ich weiß nicht, wie der heißt, Michael Hirte auf der Mundharmonika spielen lassen könnte. Also insofern, es ist so instrumental geschrieben und dazu muss man noch wissen, sehr, sehr wichtig, er hatte natürlich Sänger und Sängerinnen, vor allem Sängerinnen, denen er die Stücke direkt auf den Leib und auf die Kehle geschrieben hat. Meistens waren das junge Damen, Künstlerinnen seiner Zeit, die er über alle Maßen verehrt hat und denen er sozusagen auf die weibliche Brust ein Stück komponiert hat. Wenn wir ganz kurz zurückschauen, auch Mozart hat es gemacht, aber vor allem sein großer Vorläufer Johann Sebastian Bach, der hat zum Beispiel in seinen Kantaten Stücke genommen, gesungene Stücke, und den Text komplett geändert und dadurch nicht nur den Text geändert und die Stimmung, sondern den gesamten Charakter des Stückes, obwohl die Musik vollkommen unangetastet und gleich blieb. Insofern, wir dürfen uns nicht zu sehr am Text festhalten. Er sollte im besten Falle natürlich im Duktus, also der Text sollte zur Musik passen. Aber ansonsten, der Charakter wird durch den Text eigentlich nicht entschieden.
Albrecht Mayer, Mozart, Werke für Oboe und Orchester. Begleitet wird der Solist von der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Dieses Projekt, gerade ist es erschienen. Herr Mayer, Dankeschön.
Es war mir eine große Freude. Vielen Dank.
Pfahlbauten hat es in vielen Ländern Europas gegeben, immer am Rande von Seen gelegen, Frankreich, Lettland, Slowenien, Schottland und auch ganz berühmt am Bodensee. Dort im Pfahlbaumuseum in Unteruldingen kann man eindrucksvoll nachvollziehen, wie diese Bauten aus der Stein- und Bronzezeit konstruiert waren, wie die Menschen sie benutzt haben. Insgesamt ist die Bodenseeregion ein, wenn man so will, Eldorado für Archäologen. Das zeigt sich in diesen Tagen einmal mehr in Seerhein in der Nähe von Konstanz. Dort wurde ein Einbau unter der Wasseroberfläche im Schlick entdeckt, der rund 4000 Jahre alt ist. Gerade laufen die Arbeiten zur Bergung dieses einzigartigen Bootes. Entscheidend beteiligt an dieser Bergung und der wissenschaftlichen Aufarbeitung dieses Fundes ist Julia Goldhammer. Die Unterwasserarchäologin arbeitet am Baden-Württembergischen Landesamt für Denkmalpflege in Hemmenhofen. Sie ist Referentin für Feuchtbodenarchäologie. Frau Goldhammer, einen schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Röhlke. Freut mich, Sie zu hören.
Dieser Einbaum ist etwa 8,5 Meter lang und gut 80 Zentimeter breit. Wie kann es denn sein, dass solch ein Objekt von einem Mann ganz offensichtlich zufällig entdeckt wurde, der mit einem Stand-up-Paddle-Brett eine Tour unternommen hat? War das ein Glückstreffer?
Ja, im Prinzip war das ein Glückstreffer. Also es kann immer mal sein, dass eben archäologische Funde oder Denkmäler, so wie dieser Einbaum, dann doch aus dem Sediment rausgucken und man braucht dann eben eine Person, die zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist und das tatsächlich auch visuell erfasst und in den richtigen Zusammenhang stellt und dann auch noch das Glück besteht, dass diese Info eben zum Landesamt für Denkmalpflege kommt.
Das bedeutet, dieser Fund ist nicht besonders tief, also ein paar Zentimeter oder vielleicht einen halben Meter unter der Wasseroberfläche.
Ja, man muss am Bodensee wissen, dass der Bodenseepegel sich ja jahreszeitlich sehr stark verändert aufgrund Regenfälle, Schneeschmelze, Trockenheit. Da gibt es starke Schwankungen von bis zu 2 Metern. Allerdings ist das Bodenseewasser sehr klar. Das heißt, man kann auch theoretisch in mehreren Metern Tiefe, also wenn man genau hinguckt, Dinge erkennen. Aber es ist tatsächlich so, dass dieser Einbaum im Moment zumindest in sehr flachem Wasser liegt. Und zwar hat er jetzt derzeit ungefähr so 80 Zentimeter Wasser über sich. Dadurch, dass das so flach ist, kann es eben auch passieren, also durch diese Wasserspiegelschwankungen, dass theoretischerweise gerade im Winter, wenn Niedrigwasser angesagt ist, trocken fallen könnte. Deshalb war es eben so, als der entdeckt wurde, dass wir direkt wussten, okay, der liegt an einer gefährdeten Stelle. Das ist so eine kleine seichte Bucht, wo gerne im Sommer Boote ankern und Leute baden gehen. Und da ist so ein 4000 Jahre altes Boot vielleicht doch dann etwas fehl am Platz.
Also gibt es einen gewissen Zeitdruck?
Wir haben im Vorfeld, also vor dieser Bergungsaktion, schon Sondagen gemacht und Voruntersuchungen und Proben genommen, die eben die Experten, die sich mit Holz auskennen, angeschaut haben und eben festgestellt haben, hier haben wir eben Linde und Eiche vorliegen und aus dieser Probe haben wir auch eben ein Radiokarbondatum gewonnen. Also es gibt so eine Methode, wo man mit dem Gehalt von Radiokarbonisotopen bestimmen kann, aus welchem Zeitraum alte Objekte sind. Und da hat sich eben gezeigt, dass der Einbaum vermutlich zwischen dem 24. und 23. Jahrhundert vor Christus, also vor ja, rund 4000 Jahren, wenn man es ganz grob sagt, gefertigt und genutzt wurde.
Sie hatten gesagt, der guckt ein bisschen aus dem Sediment, aus dem Schlick hervor. Was sind die Gründe für diesen vergleichsweise guten Zustand?
Ich denke, dass er einfach, nachdem er aufgegeben wurde oder einfach nicht mehr genutzt wurde, also die Hintergründe sind uns natürlich nicht bekannt, dass er dann relativ schnell zugesandet ist, beziehungsweise das ist nicht ganz richtig, weil er ist gefüllt oder liegt in Seekreide, also es ist auch kein Schlick, sondern eben Seekreide. Und er muss eben unter ruhigen Bedingungen dort vom Sediment eingeschlossen worden sein. Der Punkt, dass sich eben Holz unter Wasser oder dann im Sediment, also im Seesediment so gut erhält, ist eben, dass es dort keinen Sauerstoff gibt, der dazu führt, dass Bakterien das Holz zersetzen können.
Deswegen gibt es ja auch so viele Pfahlbauten, die so lange überlebt haben.
Genau, das ist ja der Vorteil von Unterwasser- und Feuchtbodenarchäologie, dass wir da Materialien überliefert haben, die eben unter Sauerstoffabschluss sich ins Sediment eingebettet überliefert haben, die wir beispielsweise von Grabungen an Land oder in Bereichen, wo der Boden staubtrocken ist im Prinzip, einfach nicht kennen oder wo der Boden gut durchlüftet ist. Also es gibt ganz krasse Vergleiche, wenn man eben anguckt, beispielsweise auf Mineralboden hat man eine Siedlung und man findet Abfälle aus Keramik und aus Stein. Man findet noch Verfärbungen von den Holzpfosten der ehemaligen Häuser, aber alles andere fehlt. Ein ähnlich gebautes Haus, theoretisch in Feuchtbodensediment, da haben wir tatsächlich die Pfähle noch in Holz. Wir haben Fußböden, wir haben den Lehmestrich, wir haben ganz viele Abfälle aus allen möglichen Materialien. Also da ist einfach dann die Bandbreite viel größer und man kann viel mehr Aussagen treffen über das Leben der Menschen in ihren Zeiten.
Also enorm viel Arbeit für Sie als Feuchtbodenarchäologin. Wir sprechen, Frau Goldhammer, über diesen Einbaum, weil er so einzigartig ist, dieser Fund. Was macht ihn denn so einzigartig?
Das Besondere an dem Fund ist erstmal, dass wir bis vor wenigen Jahren aus dem Bodensee tatsächlich keinen einzigen Einbaum in der Hand hatten. Also als tatsächlich überliefertes Objekt. Der erste Einbaum, der dann eben rauskam, war der vom bayerischen Bodenseeufer, der vor Wasserburg gefunden wurde und ja auch geborgen wurde.
Der war aus Eiche, glaube ich, gell?
Der war aus Eiche, korrekt. Der war noch relativ stabil in seiner Struktur, deshalb konnte man den eben so schön an Gurte hängen und dann aus dem Wasser rausheben am Stück. Unsere eben ist aus Linde und ist halt eben der zweite. Er ist noch ein Stückchen älter als der von Wasserburg. Also was ihn dann so besonders macht, ist, dass er aus einem Zeitraum stammt, aus dem wir bisher keinerlei Hinweise auf Pfahlbausiedlungen direkt am See kennen. Also das heißt, wir wissen für diesen Zeitraum einfach nicht, wo die Menschen waren. Es ist natürlich naheliegend, dass so einen großen See wie den Bodensee, dass der egal in welcher Zeit irgendwie genutzt wurde. Aber wir hatten bisher eben keinen Hinweis, also oder keinen Beweis, dass sich Menschen am See aufgehalten haben. Wir kennen ein paar wenige Siedlungen im Hegau, also Richtung Singen. Aber der Nachweis direkt eben am Bodenseeufer hat uns gefehlt. Und wenn wir eben jetzt einen Einbaum aus dieser Zeit haben, ist es eben ein eindeutiger Blick dafür, dass der See auch in der Zeit, in der uns die Siedlungen bisher noch fehlen, genutzt wurde. Als Gewässer zum Fischen, als Transportweg oder als was auch immer.
Lassen Sie uns nochmal auf den Einbaum konkret zurückkommen, auf die unmittelbare Zukunft. Was ist denn jetzt komplexer, herausfordernder für Sie als Wissenschaftlerin? Die Bergung an sich, und Sie hatten ja gesagt, das Lindenholz ist vergleichsweise weich, oder dann hinterher die Restaurierung und vor allem auch die Konservierung. Ich meine, das nützt Ihnen ja nichts, wenn Sie das Teil rausheben und hinterher zerbröselt Ihnen das vor den Augen.
Wir können ihn nicht am Stück bergen, weil das Holz eben so fragil ist, dass es uns zerbrechen würde, wenn wir es wie den Wasserburger Einbaum an Gurte hängen würden. Deshalb müssen wir den in Teilen rausnehmen. Aber wir müssen eben gucken, um den Aufwand der Restaurierung so gering wie möglich zu halten, dass wir möglichst große Stücke rausbekommen.
Wie lange wird das dauern, bis Sie ihn gehoben haben, diesen Schatz?
Das wird sicherlich mehrere Wochen dauern. Danach arbeiten wir eben ganz eng mit unserer Restaurierung des Landesamts für Denkmalpflege zusammen. Und die verschalen dann die Einbaumfälle, um sie gut transportieren zu können, um sie gleichzeitig aber auch geschützt zu haben, dass sie stabil in ihrer Form bleiben und dann in ein Konservierungsbad gestellt werden können. Und in diesem Konservierungsbad liegen diese Einbaumteile dann mehrere Jahre, bis eben diese Konservierungslösung in das Holz rein diffundiert ist und die Holzstruktur stabilisiert, sodass der Einbaum wieder stabiler und fester wird und danach zusammengeklebt werden kann, damit man ihn dann hoffentlich in ein paar Jahren in einem Museum betrachten kann.
Also ein Fund, der Sie noch viele Jahre beschäftigen wird, dieser archäologische Fund am Bodensee. 4000 Jahre alt ist dieser Einbaum aus Lindenholz. Die Unterwasserarchäologin Julia Goldhammer war das vom Landesdenkmalamt in Baden-Württemberg. Frau Goldhammer, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen viel Erfolg bei dieser ja sehr spannenden und ja aussichtsreichen, so wie Sie es beschrieben haben, auch aussichtsreichen ja, Unternehmung. Dankeschön.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das russische Fernsehen hat eine verloren geglaubte Verfilmung von J.R.R. Tolkiens Herr der Ringe veröffentlicht. Der Film wurde zu Sowjetzeiten mit sehr wenig Geld von Liebhabern in den Leningrader Fernsehstudios produziert und im Jahr 1991 nur einmal im Fernsehen gezeigt. Jetzt wurde der Film im Archiv auf einer Filmrolle wiedergefunden und digitalisiert. Der TV-Kanal bezeichnete den Fund als Weltsensation, weil es sich um die erste Fernsehverfilmung des Klassikers handle. Die Autorin und Regisseurin der sowjetischen Fassung, Natalia Serebriakova, sagte russischen Medien zufolge, dass sie bereit sei, eine Fortsetzung zu drehen. Die Reaktionen auf den Zweiteiler sind unterschiedlich. Einige Zuschauer lobten das Telespektakel als lustigen und kultigen Trash, andere kritisierten die billige Umsetzung mit einem Gandalf, der weder Hut noch Bart habe, und mit Hobbits, die von Männern im reiferen Alter gespielt würden. Bei YouTube wurde der erste Teil mehr als 1 Million Mal angesehen. June Newton, die Fotografin und Witwe von Helmut Newton, ist tot. Sie starb gestern im Alter von 97 Jahren in ihrer Wahlheimat Monte Carlo. Das teilt die Helmut Newton Foundation, deren Präsidentin sie war, in Berlin mit. Mit 24 Jahren hatte sie, damals noch Schauspielerin, in ihrer Geburtsstadt Melbourne einen jungen Fotografen kennengelernt, der vor den Nazis aus Deutschland geflohen war. Ein Jahr später heiratete das Paar und blieb fast 60 Jahre zusammen. In den 70er Jahren begann John Newton unter dem Pseudonym Alice Springs zu fotografieren und konzentrierte sich bald auf die Porträtfotografie. Für den französischen Sender Canal Plus drehte sie die Dokumentation Helmut bei June. Die privaten Fotos, die das Paar gegenseitig von sich machte, erschienen 1998 in dem Bildband Us and Them. Der Zukunftsforscher John Nesbitt ist tot. Er starb im Alter von 92 Jahren in seiner österreichischen Wahlheimat in Velden am Wörthersee, wie seine Familie mitteilte. Nesbitt schrieb Anfang der 1980er Jahre den Weltbestseller Megatrends und prägte den Begriff der Globalisierung. Er sagte den Wandel von der Industrie zur Informationsgesellschaft voraus und war Berater von US-Regierungen. Ab Mitte der 1990er Jahre richtete Nesbitt seinen Fokus auf den Aufstieg Asiens, insbesondere in China. Nesbitt wurde 1929 in Utah geboren. Nach dem Politikstudium an den Universitäten Cornell und Harvard arbeitete er für die Konzerne Kodak und IBM sowie für US-Regierungen im Bildungsbereich. Seine Karriere als Trendforscher begann er mit einem Newsletter, für den er Zeitungsartikel aus den USA auswertete.
Es war am 21. Mai 1921, als in Krefeld ein Kind zur Welt kam, Josef Heinrich Beuys. Er besuchte eine katholische Volksschule und befasste sich als Meisterschüler mit dem Kölner Dom. Die christliche Ikonografie, ein immer wiederkehrendes Zeichen, ein immer wiederkehrendes Thema in seinem Werk. Die religiösen Wurzeln sind ganz wichtig in seinem Schaffen. In Berlin beginnt deshalb das Josef-Beuys-Jahr zum 100. Geburtstag auch in einer Kirche, der St. Matthäus-Kirche am Berliner Kulturforum. Simone Reber berichtet.
Zu den Orgelklängen des dänischen Fluxuskünstlers Henning Christiansen richtet Josef Beuys einen fast 50 Kilogramm schweren Kupferstab auf und angelt mit dem gebogenen Ende nach einer Glühbirne an der Decke. Der Film Eurasienstab rauscht seinem Alter entsprechend in der hellen Kirche mit ihrer klaren Architektur.
Also interessant ist, dass der Beuys dem Jesuitenpater Mennekes, der ihn gefragt hat, was würden Sie denn sagen, was Ihr Beitrag zum Christusbild ist, dann sagt der Beuys, der erweiterte Kunstbegriff, ganz einfach.
Eugen Blume, der ehemalige Leiter des Hamburger Bahnhofs des Berliner Museums für die Kunst der Gegenwart, hat die luzide Ausstellung »Der Erfinder der Elektrizität« in der Berliner St. Matthäus-Kirche rund um die Frage konzipiert, was Christus mit dem erweiterten Kunstbegriff zu tun hat. Jeder Mensch ist ein Künstler. Dieser geflügelte Beuys-Satz spricht jedem Menschen die kreative Kraft zu, sein Leben zu verändern.
Er hat solche Diagrammzeichnung gemacht, wo er dargestellt hat, wie die geistig-kulturelle Entwicklung der Menschheit ist. Und da zeigt er den Moment, wo Christus erscheint, also wo dieser Gottmensch in die Welt kommt. Das ist für ihn ein wesentlicher Umschlag, weil in diesem Augenblick die Person erscheint, also das Individuum, die Ich-Kraft, würde Steiner sagen, auf den er sich bezieht.
In dem Moment, in dem sich das Individuum aus der Gruppe löst, gewinnt es die Möglichkeit, die Sicht des Einzelnen einzunehmen, sagt Eugen Blume.
Die Fähigkeit, die Welt analytisch zu betrachten, die kommt mit Christus in die Welt. Er implantiert die Schöpferkraft in den Menschen. Und für Beuys war das der Moment, wo das in jeden Menschen eintritt. Das heißt, in diesem Augenblick wird jeder Mensch zum Künstler. Und das ist die Verbindung zwischen Christus und dem erweiterten Kunstbegriff.
Ein Kreuz, eine Kiste und eine Glühbirne, die an eine Zitrone angeschlossen ist. In diesem Dreieck baut Eugen Blume die Christusvorstellung von Josef Beuys im Kirchenraum auf. Das kleine Bronzekreuz ähnelt dem Körper einer Biene als Symbol für Leben. Die sogenannte dumme Kiste vereinbart Technik und Intuition, denn ihre scharfen Kanten sind mit weichem Filz gepolstert. Und das berühmte Multiple Capri-Batterie zieht elektrische Energie aus der Natur.
Das heißt, in diesem Licht, in dieser Glühbirne ist dieses Vermögen gezeigt. Also dieses geistige Vermögen, hocheffiziente Erfindungen in der Gesellschaft zu tätigen. Und in der Zitrone ist die andere Seite gezeigt, also die Natur.
Der Erfinder der Elektrizität, hat Josef Beuys einmal auf bunte Votivbildchen von einem erleuchteten Jesus geschrieben, die jetzt neben der Apsis hängen und in ihrer Heiterkeit die Bedrückung abfedern. Denn über dem Altar ist auf einem Bildschirm ein Film vom Schmerzraum zu sehen, den Josef Beuys in der Galerie Konrad Fischer eingerichtet hat. Ein unheimlicher Ort mit Wänden aus Blei, darin liegen zwei Ringe aus Silber als Energiefänger. Der Schmerzraum, sagt Pfarrer Hannes Langbein, nimmt die Thematik des Altarraums auf.
Normalerweise hängt ja über einem Altar ein Kreuz, möglicherweise ein Kruzifix, also ein Gekreuzigter. Und wenn man so will, kann man das Kruzifix selbst und das Kreuz natürlich auch als eine Form des Schmerzraumes verstehen, jedenfalls als ein Bild des Leidens.
Die Beuys-Porträts von Lothar Wollet auf der Empore zeigen den Künstler in ständiger Bewegung. Manchmal huscht er nur als Schatten durchs Bild. Da scheint Josef Beuys schwer zu fassen. Er schöpft gleichermaßen aus Bibel und Naturreligionen. Für seine Anleihen bei Anthroposophie und Mythen ist der Künstler als rückwärtsgewandt attackiert worden.
Beuys hat gesagt, ich kenne keinen historischen Abstand. Also für ihn ist das nicht rückwärts, sondern für ihn ist das gegenwärtig. Alles, was die Menschen sozusagen entwickelt haben und gedacht haben, ist in einem großen gleichzeitigen Raum. Es ist alles immer schon da gewesen und das, was war, ist immer vorhanden.
Gut, dass Friedrich August Stüler die St. Matthäuskirche so hoch und geradlinig entworfen hat. Der Raum lässt kein Pathos aufkommen, sondern bietet ausreichend Platz für Witz und Geistesblitze.
Der Erfinder der Elektrizität, Josef Beuys, und der Christusimpuls bis September zu sehen in der St. Matthäuskirche am Berliner Kulturforum, Simone Reber berichtete. Das Stichwort Corona, man kann es eigentlich nicht mehr hören, aber man muss es hören, denn die Entwicklungen rund um das Thema sind ja enorm wichtig. Also auch jetzt an diesem Abend, jetzt in dieser Sendung wieder das Stichwort Corona. Wir wollen allerdings nicht über Impfen und Testen sprechen oder über das Hin und Her zwischen Bund und Ländern. Wir wollen über das Lachen in Corona-Zeiten sprechen, über Corona-Karikaturen. Zugeschaltet ist aus Göttingen der Kunsthistoriker und Ausstellungsmacher W.P. Fahrenberg. Er ist Auslober des so wichtigen Satirepreises Göttinger Elch. Seit 2010 gibt er die Buchreihe Meister der komischen Kunst, eine Bibliothek deutschsprachiger Satire, heraus. Herr Fahrenberg, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die erste Welle, die zweite Welle, die dritte Welle. Was ist Ihr Eindruck? Hängt das Thema irgendwann auch mal den Karikaturisten zum Hals hinaus?
Ich glaube, das kann man sogar sehr deutlich so formulieren. Am Anfang war bestimmt noch ein gewisses Interesse, weil wir es halt noch nie mit Pandemien zu tun gehabt haben. Aber nachdem sich dann sehr bald herausstellte, dass wir es nicht mit einem Phänomen von 4 oder 8 Wochen zu tun haben, sondern mit einer Angelegenheit, die uns vermutlich Jahre beschäftigen wird, mussten sich natürlich viele Karikaturisten, viele Zeichner darauf stürzen oder wurden auch von den Redaktionen darum gebeten. Und am Anfang war auch genug Material natürlich da. Nur wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, das einem selber auch persönlich nahe geht, wird es nach einer gewissen Zeit sehr, sehr schwierig, daraus jeweils noch Witze herauszufiltern.
Genug Material war da am Anfang, sagen Sie, Herr Fahrenberg. Welche Art von Corona-Karikaturen gibt es denn überhaupt? Kann man da so Klassifizierungen vornehmen?
Also zumindest am Anfang war es sehr verbreitet, das Virus in gewisser Weise zu vermenschlichen. Das heißt, ihm ein Gesichtchen zu geben, ein paar Gliedmaßen, es dann in Kommunikation treten zu lassen mit seinen Opfern, mit den Menschen, oder es auch an andere Stelle in ganz andere Zusammenhänge zu bringen, dort Diskussionen führen zu lassen. Man forschte sozusagen nach den Hintergründen, stammt es wirklich von einem fernen Planeten und ist zu uns eingeschleppt worden von Außerirdischen etc. Es gab da am Anfang sehr, sehr viele Möglichkeiten. Aber es blieb zumindest sehr, sehr nah an der Realität insofern, dass wir es mit etwas zu tun haben, was uns täglich betrifft.
Jetzt ist ja Karikatur oft auch subversiv. Bei diesem Thema, bei dem es ja um Leben und Tod geht, verbietet sich da diese Portion Subversion?
Ich habe das deutliche Gefühl, dass die Karikaturisten, Karikaturistinnen anfangs sehr, sehr offen damit umgegangen sind, dann aber eben aufgrund persönlicher Betroffenheit und aufgrund der Erfahrung, die jeder in seinem alltäglichen Leben gemacht hat, doch immer vorsichtiger geworden sind. Die Themenbereiche haben sich sehr, sehr verringert und eingegrenzt. Es gibt natürlich da in dem großen Feld der komischen Kunst verschiedene Vertreter, zum Beispiel die Zeichner, die etwa für Blätter wie die Titanic in Frankfurt arbeiten, haben oftmals sehr viel mehr Freiheiten, ein Thema zu behandeln, als das Zeichner haben, die etwa für große Tageszeitungen, für die Zeit, für die Welt, für die Süddeutsche arbeiten. Dort wird dann eher gesagt, auch von den Redaktionen, wir möchten das und das haben, ganz zielgerichtet, was jetzt im Moment Schlagzeilen ist über Corona, wie es sich entwickelt. Und das heißt natürlich eine relativ fokussierte Sicht auf das Phänomen.
Die Freiheiten, die es zum Beispiel bei Titanic gibt, so wie Sie es beschreiben, Herr Fahrenberg, wie zeigt sich das? Können Sie da vielleicht mal ein, zwei Beispiele nennen?
Ja, vielleicht kann man es ganz gut abgrenzen. Auf der einen Seite stehen Witze, auch im weiten Bereich mit den Nebenwirkungen, die Corona uns beschert hat. Da wird zum Beispiel Jens Spahn als Volltrottel dargestellt, der versehentlich eine Kiste Astra-Bier bestellt hat, statt AstraZeneca. Das mag vielleicht im Moment ganz lustig sein. So ganz der große Renner ist es sicher nicht, zumindest nicht sonderlich kritisch oder gar subversiv, wie Sie gesagt haben. Auf der anderen Seite gibt es viele Künstler aus dem Bereich der komischen Kunst, das heißt also nicht der Tageszeitungskarikaturisten, die an die Themen herangegangen sind, wie sie auch sonst an ganz allgemeine Themen unserer Zeit herangehen. Sehr, sehr viel offener, sehr viel hinterhältiger vom Denken her und sehr viel freier. Da würden dann zum Beispiel berühmte Bilder der Kunstgeschichte umgedeutet. Was wäre gewesen, wenn zum Beispiel zu Dürers Zeiten oder zu Rembrandts Zeiten es bereits so etwas wie den Coronavirus gegeben hätte? Oder es werden Bilder wie das berühmte Bild von Grant Wood, das alte Bauernehepaar vor seinem Haus, umgedeutet und die beiden tragen plötzlich einen Aluhut und eine der üblichen Masken.
Auf das Stichwort Aluhut wollte ich natürlich zu sprechen kommen, Herr Fahrenberg. Das ganze Thema Querdenker ist ja dann auch neben Corona, neben einem medizinischen Thema, natürlich auch ein hochpolitisches Thema. Also das natürlich, wie soll ich sagen, gefundenes Fressen für Karikaturisten.
Absolut. Richtig. So schwierig es wurde, sich direkt mit dem Coronavirus in Zeichnerei und im Humor auseinanderzusetzen, umso einfacher wurde es allmählich, sich mit den sogenannten Nebenwirkungen auseinanderzusetzen, also mit der Querdenkerei, mit den alltäglichen Spinnereien, mit dem Versagen, was wir leider konstatieren mussten, der Politik in ganz weiten Bereichen, zumindest in dem vergangenen Jahr. Man hat ja die Hoffnung, dass es jetzt langsam besser wird.
Kann man denn sagen, je bedrängender die Zeiten, desto wichtiger die Karikatur? Kann man diese Gleichung aufstellen?
So war es bisher und ich denke, das wird auch so bleiben. Sie erinnern sich sicher, dass die Karikaturisten ganz allgemein, die Zeichner, die Vertreter der komischen Künste, sich vor allem als Aufklärer betrachten. Und Aufklärung ist natürlich etwas, was wir in unseren Zeiten ganz, ganz wichtig brauchen. Und das betrifft bei weitem nicht nur die medizinischen Zusammenhänge des Virus, sondern vor allem die Dinge, die aus dem Virus sich ableiten. Wir sprachen eben schon kurz von den Querdenkern, aber Sie sehen es im Grunde genommen in allen gesellschaftlichen, in allen sozialen Bereichen, was im Moment passiert und was uns alle vor vollkommen neue Erfahrungen stellt. Der Bundespräsident hatte vor ein paar Tagen in seiner Rede sehr schön gesagt, die Pandemie hält uns den Spiegel vor. Genau das ist ja was gewesen, wo die Karikaturisten lange, lange Zeit gedacht haben, sie wären das und das wäre ihre Aufgabe, den Menschen den Spiegel vorzuhalten.
Karikaturen in Corona-Zeiten. W.P. Fahrenberg war das, der Kunsthistoriker und Karikaturenexperte. Herr Fahrenberg, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Ein Prinz wie ein König, so nennt die Welt Prinz Philipp. Er war ein erfrischender Kontrast zu dem, was eine königliche Hoheit eigentlich darzustellen hat. Jetzt ist Philipp kurz vor seinem 100. Geburtstag gestorben. Erst im zarten Alter von 96 Jahren hatte er sich in den Ruhestand verabschiedet, nach seinem 22.219. Solotermin und der 5.496. Rede. Die Frankfurter Rundschau hat nachgezählt. Disziplin, Diskretion und Loyalität des dienstältesten Prinzgemahls ever heben alle Nachrufe hervor. Gina Thomas betont in der Frankfurter Allgemeinen, lange bevor es Mode wurde, beschäftigte er sich mit Umweltfragen und führte in der königlichen Landwirtschaft die neuesten Methoden ein.
Die Lust am starken Spruch gehörte zum Markenzeichen des Duke of Edinburgh und ganze Listen werden jetzt präsentiert. Schießt ihr noch mit Speeren aufeinander, erkundigte sich Philipp etwa bei australischen Ureinwohnern. Über Identitätspolitik wurde im Buckingham-Palast damals eben noch nicht diskutiert. Sich selbst aber nahm er nicht aus und charakterisierte sich als knurrigen alten Fiesling, vermerkt der Spiegel. Und aus Sicht des britischen Volkes brachte der eigenwillige Prinz Philipp Farbe und Witz in die Welt der Royals, so die Frankfurter Rundschau. Die Zeit führte ein langes Gespräch mit der Schauspielerin Senta Berger über ihre Laufbahn, die Bandbreite ihres Spiels und sexuelle Übergriffe von Kollegen. Die waren teilweise heftig. Jedoch, die Machtverhältnisse ändern sich, das Geschlechterverhältnis ändert sich. Aber meiner Ansicht nach wird zu viel über die Sprache und Gender-Sternchen diskutiert und zu wenig über die realen Verhältnisse und zu viel über Schauspielerinnen und zu wenig über Putzfrauen oder Busfahrerinnen, so Senta Berger. Foucault, du? Fragten in dieser Woche mehrere Zeitungen und setzten sich mit Vorwürfen auseinander, der Urvater der Postmoderne habe in Tunesien kleine Jungs für Sex bezahlt. Nun schießt eine Debatte um den bereits 1984 verstorbenen Philosophen mächtig ins Kraut. Beweise gibt es nicht, man wird wohl schlicht damit klarkommen müssen, die Wahrheit nicht zu kennen. Begründeter Verdacht und Verdächtigungen lassen sich kaum noch entwirren. Der Schriftsteller Guy Sermon hat den Vorwurf erhoben. Michel Foucault sei nie etwas geschehen, zitiert die Süddeutsche Zeitung Sermon, weil er der König der Philosophen gewesen sei. In Frankreich ist er wie unser Gott. Damit verrate sich aber womöglich auch die Zielrichtung der Anwürfe, so die Süddeutsche. Das Buch, in dem sie formuliert sind, nennt sich übrigens Dictionnaire du Bullshit. Martina Meister charakterisierte es in der Welt als ein an Gustave Flauberts Wörterbuch der Gemeinplätze angelehntes Lexikon des Unsinns. Unsinn hat laut Frankfurter Allgemeiner belegbar der Egmont Verlag vollbracht, indem er die Disney-Comic-Übersetzungen der legendären Erika Fuchs stillschweigend änderte. Aus dem dicken Fridolin Freudenfett etwa wurde Fridolin freundlich. Alles natürlich, um sich potenziell meldende Opfer vor Diskriminierung, Traumata und Verletzung zu schützen. Der Literaturwissenschaftler Achim Hölter zählt weiter auf. Aus mulmiger Muselmann wird mickriger Möchtegern und aus dem Maharadscha von Stinkadore der Maharadscha von Stirkadore, was wohl nicht nur Hölter für sinnfrei hält. Vielleicht weiß man nicht mehr, dass Zigarren im Volksmund damals Stinkadore hießen, grübelte die Faz und fragte, will hier jemand die erkennbar frei erfundene Residenz eines erkennbar frei erfundenen Maharadschas vor Beleidigungen schützen? Das schillerndste Wort der Woche aber kam von Armin Laschet und die Süddeutsche Zeitung schickte den Brücken-Lockdown prompt durch den Phrasendrescher. Tiefe rhetorische Trickkiste. Sprachwissenschaftler können von einem atmosphärischen Oxymoron sprechen, einem Wortpaar, in dem zwei Begriffe zusammengepresst werden, die nicht zusammengehören. Denn was würde sich weniger eignen, als den hässlichen, freiheitseinschnürenden Lockdown mit den positiven Werten der Brückenmetapher zu verbinden? Fazit von Marc Hoch, die Brücke wird sprachlich missbraucht, denn die Kluft zwischen ihr und dem Lockdown ist unüberbrückbar. Warten wir auf den nächsten echten Laschet, der kommt bestimmt. Warten, hoffen, Konzepte schreiben, lasen wir im Tagesspiegel. Das Staatstheater Saarbrücken darf öffnen. Intendant Busse spricht auch von einer Brücke zurück ins kulturelle Leben. Aufführungen nach dem Berliner Modell von Ende März, doppelt und dreifach abgesichert mit Test, Maske und Abstand. Berlin allerdings hat sein Modell erstmal wieder in den Lockdown geschickt. Auch die Großfestivals setzen auf Hygienekonzepte mit doppelten Tests, Gurgel- und Spuckproben an allen Eingängen und Geländeräumung sonntagmorgens um 8 Uhr. Aber sind das dann noch Rockfestivals? Ganz kurz am Schluss noch zu Jesus. Der wurde nämlich abgehängt. Genauer, er durfte im Louvre nicht neben Da Vincis Mona Lisa hängen, wie es der Besitzer und Leihgeber des Salvator Mundi, der saudische Kronprinz, sehr vehement gefordert hatte. Allein die Museumsleute im Louvre gaben nicht nach. Zu viel Zweifel gibt es an der Echtheit des 450 Millionen Dollar teuren Bildes, an das Leonardo da Vinci wahrscheinlich nur ein bisschen Hand angelegt hat, wenn überhaupt. Wo sich das Christusbild derzeit befindet, weiß niemand. Auch im Louvre-Ableger in Abu Dhabi ist es nie gezeigt worden, teilte uns die Berliner Zeitung mit und weiter. Vielleicht hat Mohammed bin Salman es vor Wut auch längst ins Meer geworfen oder ins Kaminfeuer.
Das war unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Guten Abend.